Dieses Video begleitet uns seit 10 Jahren und jeden Gottesdienst zeigen wir dieses Video am Anfang des Gottesdienstes. Warum tun wir das? Wenn du das so auf dich wirken lässt und du Amberger bist, hast du vielleicht den Eindruck, es ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Das ist möglich. Wir sind auch schon am Überlegen, ob wir vielleicht ein neues Video machen. Aber es müsste dann mindestens dieselbe Botschaft transportieren, wie dieses Video auch transportiert, nämlich unsere Vision. Wir wollen so viele Menschen wie möglich. Und jetzt habe ich "wir wollen" schon ein bisschen schnell gesagt. Eigentlich ist jedes Wort in dieser Vision wichtig. Wir wollen. Du willst, wenn du einer von uns bist, einer von wir, dann willst du. Du willst so viele Menschen wie möglich nicht ins Musikum bringen, nicht dir auf die Fahne schreiben, wie viele Menschen wieder da sind, sondern du willst so viele Menschen wie möglich, wir wollen, in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus bringen. Und der nächsten Generation von der Liebe Gottes erzählen. Diese Vision leitet uns. Diese Vision gibt uns Ausrichtung. Und dieser Gottesdienst ist ein Gottesdienst, der auch eine gewisse Vorgabe hat, nämlich Hoffnung leben, und Hoffnung für die Gemeinde ist heute das Thema dieses Sonntags. Und eigentlich wäre heute dran die Ermahnung, du sollst die Verantwortlichen in der Gemeinde ehren. Und ich habe das so gelesen und musste so schmunzeln, weil daran gebricht es mir nun wirklich nicht, dass ich so viel Wertschätzung oder dass wir so viel Wertschätzung erfahren, wenn das überhaupt irgendein Thema ist. Und ich habe mir gedacht, vielleicht könnten wir diesen Gottesdienst nutzen, um uns einmal zu besinnen, was eigentlich unter der Motorhaube des CZA so ist. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und denkst dir, was ist das für eine Gemeinde und wie ticken die und so. Und ich habe gedacht, vielleicht können wir einen kleinen Einblick bekommen in ein ganz schwieriges Thema, das für alle ganz, ganz schwierig ist, weil es so völlig gegen unsere Intuition ist und gegen alles das, was wir denken und fühlen und tagtäglich erleben. Denn wir erleben tagtäglich Menschen, die über uns sind, und Menschen, die unter uns sind. Und wir treffen natürlich auch Menschen, die auf derselben Ebene mit uns sind. Aber meistens denken wir, sie sind über uns oder unter uns. Und manchmal, wenn du dich schlecht fühlst, schaust du auch auf Menschen herab, um dich besser zu fühlen. Oder du schaust hoch und fürchtest dich oder wirst neidisch oder hast alle möglichen Gefühle, die dadurch zustande kommen, dass du eben in einer gewissen Hierarchie eingebunden bist. So ist das. Und alleine, wenn du sagst, das war gut, sprichst du ja schon eine Bewertung aus. Und das kann durchaus sein, dass du dann dich einfach als der Bewertende besser fühlst, weil du sagst, das war gut, oder andersherum, das war schlecht. Aber wenn wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, unterwegs sind, gelten andere Prinzipien und andere Mechanismen. Und wenn wir Gemeinde in dieser Welt bauen wollen, mindestens meine Überlegung ist es dann, können wir nicht hinhören und verstehen, wie Jesus das gemeint hat? Und können wir nicht versuchen, obwohl das uns vielleicht völlig entgegenläuft und wir ganz anders denken und fühlen, und so können wir nicht vielleicht das so von Jesus her sehen und unser Denken und unser Fühlen da auch in irgendeiner Weise zur Ruhe bringen? Denn die Frage tatsächlich ist, Wer ist hier verantwortlich? Wer leitet? Und das, was uns allen Richtung gibt und was eine große Freiheit uns schenkt, ist, dass uns eine gemeinsame Vision leitet. Das ist im Grunde der erste Schlüssel, den du beginnen musst zu begreifen und an dich heranlassen musst. Eine gemeinsame Vision, die so groß ist, dass du bereit bist, Zeit dafür und Geld einzusetzen. Denn Zeit und Geld sind Repräsentanten deines Lebens. Entweder hast du Zeit oder du hast Geld, und für das Geld hast du aber auch Zeit aufgebracht und dein Leben eingesetzt. Und das, was uns leitet und was uns eine große Freiheit gibt, ist, dass wir eine gemeinsame Vision haben. Eine Vision, von der wir sagen können, das wollen wir machen. Und sobald du in diese gemeinsame Vision eintrittst, wo du sagst, genau das will ich machen, dafür bin ich bereit, letztlich mein Leben einzusetzen. Das heißt jetzt nicht, dass du in Gefahr dich begibst und gleich irgendwelche Leute mit Kalaschnikow hier reinrennen und uns alle umschießen. Das meine ich jetzt nicht so krass, aber es passiert in der Welt auch. Und da ist natürlich die Frage auch, für was bist du da bereit, dein Leben einzusetzen? Aber wenn wir das jetzt nicht so dramatisch denken, setzt du trotzdem dein Leben ein, auch gerade jetzt. Setzt du 60 Minuten deines Lebens ein, wenn du noch einen Kaffee trinkst, später noch ein paar Minuten länger, setzt du dein Leben ein, um hier zu sein. Denk einfach mal darüber nach. Deine Zeit ist dein Leben. Das Wichtigste ist, dass wir eine gemeinsame Vision haben. Und diese gemeinsame Vision leitet uns. Und dann kannst du eigentlich schon ziemlich selbstständig losgehen. Weil wir dann alle, weil wir uns diese gemeinsame Vision gegeben haben, in eine Richtung laufen. Und wir das Gemeinsame wollen. Und die gesamte Energie, die du hast, nicht in Streit vergeudet wird oder in Reibung oder in Frust oder in, dass du sagst, nö, das mache ich nicht, sondern in Vortrieb. Und wenn du dich fragst, was ist das Geheimnis? Warum sind wir so unterwegs, wie wir unterwegs sind? Das Geheimnis ist, dass wir möglichst alle Energie, die wir haben, alles Geld, das wir haben, alle Freude, die wir haben, alle Kreativität, die wir haben, in eine Richtung nach vorne bringen. Weil wir eine gemeinsame Vision haben. Das hierarchische Denken, wer ist der Größte, wer ist der Zweite, wer ist der Dritte, wer ist der Vierte, wer ist drüber, wer ist drunter, wer hat hier was zu sagen, wer hat hier nichts zu sagen, diese Denke führt zu Streit. Sie führt zu Streit, wie ich gleich zeigen werde, und sie führt auch dazu, dass du sogar das Wort Gottes gar nicht mehr hören kannst, es nicht mehr hören willst, dass du für Gott unzugänglich wirst. Dass wir da aber in guter Gesellschaft sind, zeigen uns die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die berichten ja sehr schonungslos, wie es mit Jesus war, was Jesus erlebt hat, aber sie berichten auch sehr schonungslos, was die Jünger so bewegt hat und was die Jünger so dachten und wie sie miteinander redeten. Das wird ja nicht irgendwie heilig dargestellt, sondern ganz echt, sodass du auch sagen kannst, ja, wenn ich so fühle und wenn ich so denke, dann bin ich in guter Gesellschaft, dann bin ich mindestens so wie die Jünger drauf. Und diese Frage, wer ist denn hier der Größte, wer muss denn geehrt werden, hat die Jünger immer wieder bewegt. Sie wird mehrfach in allen Evangelien berichtet. Und ich nehme uns mal hinein in Matthäus. Da schreibt uns Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, für die, die noch das Neue Testament nicht gelesen haben, sind also die ersten Evangelien. Matthäus im 14. Kapitel, da heißt es, in jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Wer ist der Größte? Wer ist dann wer darf rechts und links sitzen? Ihr kennt die Geschichte, wer ist der Zweite, wer ist der Stellvertreter, wer ist da drunter, wie ist die Hierarchie aufgebaut, wie läuft das im Reich Gottes? Und dann, ihr müsst ja wissen, Jesus, der ist ja eigentlich ziemlich krass und er braucht Bilder, Bilder, die dir jetzt, wenn du das dann auch siehst, hängen bleiben werden und du wirst immer wieder dran denken, du musst dir eigentlich gar nichts merken, sondern Jesus rief ein Kind, stellt es in ihre Mitte und sagte. So, jetzt versuch dir das mal vorzustellen. Die Jünger sitzen im Kreis so mit Jesus und offensichtlich sind die Kinder auch irgendwo in der Nähe, deswegen konnte er ein Kind rufen, sie waren in Rufweite. Und die Jünger fragen jetzt, Jesus, wie ist das eigentlich? Später erfahren wir, dass sie sich sogar darüber gestritten haben, wer der Größte ist. Hat also zu Streit unter den Jüngern geführt. Hier fragen sie einfach nur, interessiert uns, wie läuft das denn im Reich Gottes? Wie ist das denn in der Gemeinde? Wie soll das denn sein? Jesus bringt ein Kind und stellt es in ihre Mitte. Und jetzt versucht ihr es mal vorzustellen, jetzt steht da ein Kind. Was siehst du, wenn du ein Kind siehst? Das ist jetzt keine rhetorische Frage gewesen. Also schaut mich nicht an, als würde ich euch sofort die Antwort geben. Ja. Jetzt sag's uns doch, was du meinst. Ja, was sieht man, wenn man ein Kind sieht? Ja, manche Eltern sehen Stress. Ja, je nachdem, wie du dein Kind erzogen hast. Manche Eltern sehen irgendwie etwas Überflüssiges, etwas, das stört. Aber wenn man sich darauf einlässt und wirklich mal wahrnimmt, was da steht, dann steht da ein Mensch, der voller Potenzial und voller Gaben ist. Voller Gaben. Aber es steht keiner da, der eine Position hat. Diese Kategorie, Position, wer ist größer und wer ist weniger groß, spielt bei Kindern überhaupt keine Rolle. Ist überhaupt gar kein Thema. Manchmal, dann, wenn das so als Virus reinkommt, dann rühmen sich die Kinder über ihre Väter, dass die besonders stark sind und mein Vater kann das und mein Vater kann das und sowas. Das ist eine ganz eigene Sache. Aber normalerweise ist diese Kategorie Position bei Kindern keine Kategorie. Und dann sagt Jesus, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und das begreift, dass es bei mir in meinem Reich nicht um Position geht, sondern um Gabe, um Geschenk und um infolgedessen auch um Aufgabe, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Lauft ihr immer dran vorbei. Und wenn du sagst, this is the key to the kingdom, dann ist das der Schlüssel. Der Schlüssel liegt hier in der Betrachtung eines Kindes und in einer Meditation darüber, was hat dieses Kind für ein Geheimnis, was können wir von diesem Kind lernen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte. Und dann geht es immer, das ist ja wie so eine Kaskade, der ist der Größte. Damit ist die Frage eigentlich erledigt. Und der Psalm 127 sagt, siehe, Kinder sind eine Gabe, ein Geschenk des Herrn. Kinder sind eine Gabe, das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist, dass du eine Gabe bist. Der Schlüssel ist, dass du ein Geschenk des Herrn bist. Vielleicht hat dir das noch niemand gesagt. Vielleicht warst du für deine Eltern immer eine Belastung, immer ein Stress, immer ein Nerv, immer irgendwie irgendwas. Und du warst immer überflüssig und immer hast du dich gefragt, wo komme ich eigentlich drin vor? Aber aus des Vaters Sicht bist du ein Geschenk, bist du eine Gabe, bist du von Gott gewollt mit all deinem Potenzial, das du mitgekriegt hast. Und unsere Aufgabe als Erwachsene, wenn uns Kinder geschenkt sind, ist, diese Kinder zu entdecken, zu entwickeln, zu fördern, zu ermutigen, aufzubauen, nach vorne zu bringen, ins Spiel zu bringen, das Potenzial, das diese Kinder haben, zu entfalten. Und das möchte ich einfach mal sagen, auch die Kinder zu erziehen. Ich möchte dir das mal als Eltern sagen, das ist deine Aufgabe, deine Kinder zu erziehen. Du machst ihnen das Leben leicht, wenn du sie erziehst. Wenn du Strukturen schaffst, soziale Strukturen, machst du es ihnen leicht, auch in Gemeinschaft mit anderen Kindern, in Gemeinschaft mit Erwachsenen. Da muss man sich nicht vor diesen Kindern dann fürchten oder überlegen, lade ich die ein oder lade ich die nicht ein, weil die bringen so viel Stress, weil sie so unerzogen sind. Aber das ist die Aufgabe der Eltern. Nicht die Kinder schlecht zu machen, runterzuputzen, alles Negative in sie hineinzuschütten, sondern sie aufzubauen, zu entwickeln und ins Spiel zu bringen. Denn das ist die nächste Generation. Deswegen schreiben wir auch in unserer Vision die nächste Generation. Denn du kannst dir ja ausrechnen, je nachdem, wo du jetzt auf deiner Lebensschiene bist, wie viele Jahre du noch zu leben hast und wann bei dir das Licht ausgeht. Und wenn du aber die nächste Generation nicht im Blick hast, dann macht der Letzte tatsächlich irgendwann das Licht aus. Und da kannst du natürlich sagen, ja, ist alles zu laut und zu leise und zu englisch und zu deutsch und dies und das und kritisieren und rauf und runter. Aber viele Leute kommen hierher, weil ihre Enkel hierher kommen. Gefällt ihnen nicht selber, aber ihre Enkel kommen. Und Leute, lasst uns das im Blick haben. Es ist nicht für uns, sondern für die Menschen. Deine Gabe, die du bekommen hast, ist nicht für dich, dass du dich wohlfühlst, dass du ein schönes Erlebnis hast, sondern deine Gabe ist, damit du diese Gabe als Aufgabe ins Spiel bringst. Und da brauchst du nicht irgendwie jemand, der dir sagt, jetzt mach. Wenn es deine Gabe ist und deine Aufgabe ist, wird diese Gabe und diese Aufgabe Raum machen, automatisch. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Du hast Talent, du hast Fähigkeiten, du hast Möglichkeiten, die sind dir alle von Gott geschenkt. Und mit diesem Geschenk ist auch eine gewisse Verantwortung, geht einher. Ich möchte es dir nochmal sagen, ich habe das zu den Eindruck, dass das einige von uns hören müssen. Du bist eine Gabe. Und keine Belastung. Du bist ein Geschenk. Du bist vom Vater gewollt als Geschenk, als Bereicherung für Menschen. Dass Kinder und Positionen überhaupt gar keine Rolle spielen, können wir vielleicht bei einem Gedankenspiel mal so uns vor Augen führen. Stellt euch mal vor, das ist jetzt unwahrscheinlich, aber kann vielleicht passieren. Der König von England, König Charles, ich wollte schon Prinz Charles sagen, weil er so lange Prinz war, aber ist der König Charles kommt durch diese Tür. Wir alle würden jetzt uns fragen, wie stelle ich mich da richtig hin? Wir würden vielleicht Bücher lesen, Protokolle, das Protokoll lesen, Anweisungen lesen. Wie begegne ich einem König, einem echten König, sodass ich ihn ehre und seine Position? Kannst du dir vorstellen, oder? Als ich mal so oft so empfängen war, ich habe zwar keine Könige gesehen, da habe ich mir sogar einen Stress gemacht, welche Krawatte ich umbinde. Welche Krawatte bindet man denn da um? Wie zieht man sich überhaupt an? Das ist immer auch in der Frage, wenn du noch nie da warst, fragst du dich immer, was muss ich anziehen? Ja, und dann, so. Und jetzt kommt ein Kind. Kommt angerannt. Und du kannst dir schon richtig vorstellen, wie der eigentlich dem König da auf den Arm springt. Oder auf den Schoß. Oder der König sagt, komm, mit Blumen und so, komm, und dann nimmst du es auf den Arm. So. Und da siehst du das Kind, diese Frage, wer ist der Größte, dass da der König steht, ist für das Kind ja gar keine Kategorie. Ist nur für uns eine Kategorie.
Und wir denken, oh, der ist der König, den kann ich gar nicht ansprechen. Oh, das ist der Minister. Und dann hast du Abgeordnete und diese, für diese Abgeordneten traust du dich überhaupt schon gar nicht zu beten, weil die sind so abgehoben und die kann ich gar nicht ansprechen und so weiter. Und dabei sind das eigentlich alles Menschen. Wie du und ich. Das sind alles Menschen. Du kannst einfach deine Angst ablegen. Und wenn du eine Gabe hast und eine Aufgabe hast, sie anzusprechen, sprich sie an. Nochmal anders gesagt. Also ich habe schon gesagt, diese Frage, wer ist der Größte, führt zu Streit. Auch bei den Jüngern, unter den Jüngern kam es zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Johannes, du bist der Größte. Nein, sagt Petrus, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste, ich bin der Beste. Andreas sagt, ja, ihr spinnt doch, ich bin der Größte. Ihr seid überhaupt nicht die Größten. Immer wieder ein Streit. Immer wieder eine Diskussion, wer ist der Größte? Und ich bin so froh, dass wir diesen Streit und diese Diskussion hier in dieser Gemeinde gar nicht haben. Weil diese Kategorie ist keine Kategorie. Wer ist der Größte? Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Also das erleben wir gerade auch jetzt. Mächtige geben sich alle möglichen Tarnnamen, um ihre Macht zu verschleiern. Wohltäter. Und dann sagt Jesus etwas Entscheidendes und das ist das, was du heute hören musst. Die Könige führen sich als Herren über die Völker auf. Die Leiter führen sich als Herren auf über die, die sie leiten. Bei euch soll es nicht so sein, nicht so sein. Im Gegenteil, es soll nicht so sein. Im Gegenteil, es soll nicht so sein. Im Gegenteil. Und das müssen wir immer wieder hören und immer wieder sagen, bei uns soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf die Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Also im Grunde, werdet wie die Kinder. Haut euch das Thema Position aus dem Kopf und denkt vielmehr an Gabe und Aufgabe. Denkt vielmehr an das Potenzial, das du hast und das du einbringen sollst. Und dann sagen die Jünger, ach, check's gerade nicht. Und die gucken so unglaublich, wie ihr vielleicht auch gerade guckt. Check's gerade nicht. Oh Jesus, was meinst du denn? Dann sagt Jesus, okay, nochmal von vorne. Wer ist denn höher gestellt, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Das ist so ein typischer Rabbi-Schulstunde. Der Rabbi fragt eine Frage und die Schüler müssen antworten. Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr, sagt Jesus, ich aber bin unter euch als der, der dient. Jesus bringt jetzt sich selbst ins Spiel. Er stellt nicht nur ein Kind in die Mitte, sondern er bringt sich selbst ins Spiel und sagt, schaut mich an. Und dann sagt Jesus ja und macht den Deckel eigentlich zu. Er sagt, und der Diener kann nicht höher sein als sein Herr. Also wenn du sagst, du folgst Jesus nach, dann mach's aber bitte so auch, wie Jesus es macht. Und denk nicht, ja, ich folge Jesus nach, abgehakt, und dann mache ich das, wie ich das möchte. Oder wie mir irgendwie irgendjemand irgendwas vorschreibt. Jesus, wenn wir anfangen, über ihn nachzudenken, ist das krasseste Vorbild überhaupt. Weil er hätte ja nun allen Recht, alles Recht. Wenn er der Herr der Herren, der König der Könige, der Schöpfer des Universums ist, und es über ihn gar niemanden mehr gibt, die Herrschaft auszuüben. Und er wurde Mensch, kommt gerade von Weihnachten, entkleidete sich allem. Und dann macht Jesus etwas, das ist das zweite Bild, was du heute mitnehmen sollst. Er wäscht den Jüngern die Füße. Und das mit dem Füße waschen, das ist ungefähr so wie heute das Händewaschen oder das Hände desinfizieren. Es war im Grunde eine Notwendigkeit, die aus der damaligen Situation sich ergab, weil du hast durch den Staub und durch den Straßendreck dreckige Füße gehabt. Und wenn man zu Tisch liegt, ist das unangenehm, wenn du da die dreckigen Quadranten da vor der Nase hast. Also müssen die Füße gewaschen werden. Und dieses Füßewaschen ist eigentlich eine Aufgabe, eine Funktion, etwas Notwendiges. Und meistens haben die Leute das auch selbst sich machen dürfen. Also in vielen Bibelstellen heißt es, du hast mir nicht mal eine Schüssel zum Füßewaschen gegeben, damit ich mir selbst die Füße waschen kann. Nicht mal ich selbst konnte mir die Füße waschen. Und jetzt war es ja so, dass die Jünger zum Abendmahl den Raum vorbereitet haben, das Mahl, wo Jesus das letzte Mal gefeiert hat. Und da haben die bei aller Vorbereitung, Jakobus und Johannes und wer da noch, Andreas, glaube ich, waren die drei, waren dafür zuständig, die haben bei aller Vorbereitung und allem Stress und mit dem Esel und rauf und runter, haben die vergessen, den Fußwascher zu bestellen. Denn die haben aus dieser Funktion Fußwaschen, aus dieser notwendigen Aufgabe haben sie eine Position gemacht, nämlich die letzte Position. Da warst du der allerletzte, unterirdisch und noch tiefer. Und die letzte Position, die du haben konntest, war Fußwaschen. Und warum haben die das Fußwaschen mit der Position verknüpft? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht war es unangenehm, vielleicht wollte es niemand machen. Jedenfalls, genau das passiert jetzt. Es fällt jetzt auf, dass der Fußwascher vergessen wurde. Und dann haben die Jünger Positionen gedacht und haben gesagt, na, ich doch nicht. Johannes hat gesagt, nein, ich lege meinen Kopf an Jesu Brust. Oh, mein Jesus, oh, wie gemütlich. Ich bin doch mehr als die anderen. Was soll der Judas machen, der Verräter, der kann doch die Füße waschen. Judas sagt, nö, ich bin da, verwalte das Geld, ich bin der Finanzminister. Das kann doch der Petrus machen, das Großmahl. Und so hat jeder gesagt, ich doch nicht. Warum? Weil sie sich als was Besseres gefühlt haben. Weil sie die Notwendigkeit gar nicht gesehen haben, die Aufgabe zu erfüllen. Und dann zündet Jesus den Kracher, den Böller. Er gießt Wasser in die Schüssel, bindet sich ein Handtuch um und fängt den Jüngern die Füße an zu waschen. Es ist eigentlich gar kein Problem, weil es ist eine Aufgabe und warum kann man die Aufgabe nicht erfüllen? Warum nicht? Wenn du natürlich darin eine Position siehst, kommst du auch nicht auf die Idee, diese Aufgabe zu erfüllen, auch wenn du jetzt das tun könntest. Und mit dem Tuch hat er die Füße abgetrocknet, dass er sie umgebunden hatte. Johannes 13. Und was sehen wir hier, wenn du jetzt mal auf dieses Fußwaschen guckst, was sehen wir hier? Wir sehen wieder diesen scharfen Kontrast zwischen Position und zwischen Aufgabe. Wir sehen den scharfen Kontrast zwischen all den Insignien der Macht und der Aufgabe. Aufgabe, Gabe. Du hast eine Gabe, mit dieser Gabe kommt eine Aufgabe. Mit dieser Gabe kommt eine Verantwortung. Du hast diese Gabe nicht bekommen, damit du dich irgendwie groß fühlen sollst, sondern damit du mit dieser Gabe, die Gott dir gegeben hat, dich ins Spiel bringst. Und dann sagt Petrus zu ihm, vergiss es, Jesus. Nie und nimmer kann ich das akzeptieren, dass du dich unter mich stellst, dass du den Letzten machst. Nie und nimmer kann ich das akzeptieren. Und der Petrus spürt diese Spannung, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der König der Könige, der Herr aller Herren, den Kaugummi, der da am Boden rumliegt, aufhebt. Oder den du wieder unter den Sitz geklebt hast, den wir beim Stühlestellen dann am Finger kleben haben. Ja, lass das sein, ja, benimm dich. Petrus spürt diese Spannung. Und dann sagt Jesus etwas ganz Bemerkenswertes. Und ihr müsst dieses Wort aus dem Johannesevangelium wirklich an euch ranlassen. Das ist so krass. Jesus sagt,
wenn ich dir deine Füße nicht wasche, kannst du keine bleibende Verbindung mit mir haben.
So übersetzt diese Bibelübersetzung das Buch, finde ich klasse.
Wenn ich dir deine Füße nicht wasche, kannst du keine bleibende Verbindung mit mir haben. Und darum geht es. Es geht um eine bleibende Verbindung mit Jesus. Und die bleibende Verbindung mit Jesus kommt, indem du sagst, Jesus, du hast mir eine Aufgabe gegeben und diese Aufgabe erfülle ich zu deiner Ehre. Da bilde ich mir nichts drauf ein, da fühle ich mich nicht besser, da fühle ich mich nicht schlechter, da bin ich einfach ich selbst, da bin ich einfach ich, der Geliebte, da bin ich einfach der, den du gewollt hast, den du gesetzt hast. Und so kriegst du eine bleibende Verbindung zu Jesus. Es geht um Aufgaben, nicht um Positionen. Wenn ich dir deine Füße nicht wasche, dann hast du keine bleibende Verbindung mit mir. Bleibende Verbindung. Und du bist nicht größer als Jesus. Und wenn Jesus die Schürze sich umbindet und die Aufgabe erfüllt, die anliegt, die einfach auch offensichtlich ist, wo einfach eine Notwendigkeit besteht, da kannst du dir selbst den Auftrag geben und sagen, das mache ich jetzt einfach. Paulus sagt das im Epheserbrief so, Jesus hat in der Gemeinde Gaben geschenkt. Unser Freund Lee Kreutzer sagte, als er unsere Gemeinde sah, sagte, ihr habt alles, was ihr braucht. Gott hat in unsere Gemeinde Gaben geschenkt. Und sie haben jeweils eine spezifische Aufgabe. Wenn wir mal wieder weitergehen, machen wir haben auch so ein Teil, wo man so sagen kann, was ist denn meine Begabung, was ist denn meine Leidenschaft, was könnte denn meine Aufgabe sein? Das hat mal schon vielen geholfen, auch ins Spiel zu kommen. Aber auch so kannst du uns einfach ansprechen, wenn du sagst, ich habe einfach diese Gabe und vielleicht könnte ich daraus eine Aufgabe machen. Also da sind wir immer sehr offen dafür. Aber du hast eine Verantwortung für deine Gabe, eine Verantwortung für deine Aufgabe. Und jeder einzelne Körperteil leistet einen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Und wenn du auf deinen Körper guckst, ist das genau dasselbe. Da geht es ja auch nicht um Position, sondern da geht es um Aufgabe. Ich beobachtete ein Ehepaar in Hildesheim, wo wir die Silvester verbrachten. Die waren beide blind. Da haben die Augen ihre Aufgabe nicht mehr erfüllt. Dann haben andere Körperteile diese Aufgabe erfüllt. Das Gehör, der Tastsinn, dann hatten die so einen Stock, Orientierungssinn, Gleichgewicht, keine Ahnung, wie man das macht als Blinder, aber sie haben die Aufgabe übernommen. So wächst der Leib heran und wird durch Liebe aufgebaut. Dann ist es nicht mehr die Frage, nee, du hast mir nichts zu sagen, nein, du bist doch, dieses ganze hierarchische Denken, sondern es geht einfach darum, dass wir einander in Liebe erkennen und einander ermutigen, gemeinsam vorangehen, diese Vision, die uns gemeinsam leitet, so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus bringen. Zu erfüllen und der nächsten Generation von der Liebe Gottes erzählen. Gott hat in der Gemeinde allen, sagt Paulus, eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Du kommst in den Genuss, indem du die Aufgabe annimmst. Gott hat auch mir eine Aufgabe zugewiesen. Und du kommst in den Genuss, wenn du diese Aufgabe annimmst. Du sitzt heute auf Stühlen. Das ist nicht selbstverständlich. Aber dass der Werner und der Chris, die sind heute Morgen früh aufgestanden, sehr früh, haben diese Stühle hier hingestellt. Das war ihre Aufgabe, damit du in den Genuss dieser Aufgabe kommst. Du kannst natürlich sagen, blöd Stuhl, wer kommt auf so eine blöde Idee, einen Stuhl hinzustellen? Ich stehe, kannst du auch machen natürlich, aber du kommst in den Genuss, wenn du dir dienen lässt, wenn du diese Aufgabe annimmst. Ich
Ich hätte noch so viel zu sagen. Dass wir schon zum Ende des Gottesdienstes gekommen sind, finde ich gerade ein bisschen streng. Ja, vielleicht ist es ganz gut. Wir haben über 70 Mitarbeiter, die alle in wunderbarer Weise Aufgaben übernehmen. Wir haben zum Beispiel jemanden, der gerade jetzt die Kamera führt. Den seht ihr nicht. Das ist der Juri. Juri, kannst du mal mit der Kamera wackeln? So, das siehst du auch jetzt nicht, aber die online gucken, sehen, da ist einer. Wenn ihr gleich den Kaffee trinkt, Olga und Angelika haben euch den gekocht. Das war ihre Aufgabe heute. Ihr müsst den Kaffee nicht trinken. Ihr könnt ihn aber trinken. Und sie haben es gern gemacht. Warum? Weil wir gerne mit euch noch ins Gespräch kommen möchten. So könnte ich jetzt einer nach dem anderen durchgehen. Und es ist vielleicht ganz gut, dass ich jetzt aufhören muss, weil sonst würden sich vielleicht auch einige nicht benannt fühlen und sagen, da generiere ich jetzt wieder Ablehnung draus. Nein, es ist so wunderbar, dass wir alle Aufgaben haben und diese Aufgaben erfüllen, weil wir Jesus nachfolgen, weil wir gemeinsam eine Vision haben. Und diese Vision ist, so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu führen. Und so wächst der ganze Leib. Das ist unsere einzige Vision. Und der nächsten Generation von der Liebe Gottes erzählen. Und das ist unser Geheimnis. Wir haben eine gemeinsame Vision und wir denken Aufgabe und nicht Position. Das setzt uns frei.